das Fußball-Podcast. Das sind Daniela, Enni und Sabrina. Wir sprechen über das Wichtigste der Fußballwoche.
Das Fußball-Podcast, Folge 90 ist es mittlerweile schon und der Frühling kehrt ein, auch bei uns. Hallo Enni und Sabrina.
Ja, ihr seid mein Highlight der ganzen Woche. Ich freue mich wirklich rasend, euch hier zu sehen. Liebe Sabrina, liebe Dani.
Was für eine geile Fußballwoche. Uli Hoeneß ist zurück auf dem Rasen, dem Trainingsrasen beim FC Bayern München, um Tuchel mit wilden, gestikulierendem Dasein zu erklären, wie man das richtig angeht. Damit das bloß nicht schief läuft gegen die Hertha.
Wenigstens hat er nicht gesagt, wie Paul Dardai, verpiss dich.
Das stimmt. Und dann gibt es noch irgendwie die Ticket-Revolution im Fußball und noch ein Spielabbruch. Also die Woche war auf jeden Fall wirklich wild. Wollen wir direkt mal mit dieser Revolution einsteigen, die es
diese Woche gab? Bei genauer Betrachtung ein Revolutionchen, oder?
Schon. Vielleicht holen wir einmal ganz kurz unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ab. Fortuna Düsseldorf, seines Zeichens Zweitligist, hat verkündet unter der Woche, dass es, wie gesagt, eine Ticketrevolution geben wird. Und zwar unter dem Motto oder der Thematik Fortuna für alle. Und zwar wird es ein Pilotprojekt sein. Bei drei Spielen wird der Eintritt, werden die Tickets fürs Stadion völlig kostenfrei rausgegeben. Ausgenommen natürlich die Business Seats. Aber jeder andere kann kostenlos ein Ticket für ein Spiel, für eines dieser drei Spiele von Fortuna Düsseldorf bekommen. Die Tickets, erstmal so, das war die Meldung. Alle waren so, oh mein Gott, was zur Hölle, wie und warum und überhaupt. Dann gab es eine Pressekonferenz dazu. Dann hat man gesagt, okay, man kann sich dann quasi auf die Tickets bewerben. Das gilt auch für Auswärtsfans. Dann wurde quasi so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Insgesamt ist aber das Feedback sehr, sehr positiv und ein Schritt in die richtige Richtung. So, jetzt erstmal die grobe Thematik, damit ihr wisst, worum es geht. Enni, Sabrina guckt schon grimmig. Enni war schon so Revolutionchen. Wie habt ihr denn Meldung aufgenommen?
Soweit ich das verstanden habe, betrifft es ja erstmal nur in der kommenden Saison dann drei Heimspiele, so eine Art Testballon. Was ich schön finde, auf der einen Seite ist natürlich, dass man bis zu 5 Tickets dann sich quasi für lau buchen kann, um eben auch in Familie zu sein dann dort und mit Freunden das alles zu erleben. Ich finde es auch positiv, dass Sponsoren einverstanden waren, so weit mitzugehen, dass die Erlöse aus den Sponsorengeldern dann eben auch in Frauensport und in Kinderförderung gesteckt werden soll. Aber es betrifft, wie gesagt, erstmal nur 3 Spiele. Also ich finde es eine nette Geste und ja, aber ich glaube nicht, dass ich das durchsetzen kann. So wie ich den Profifußball verstanden habe, kämpfen die Vereine doch mit ganz, ganz anderen finanziellen Schwierigkeiten, als dass sie sich leisten könnten, auf 20 oder 25.000 Tickets, Ticketeinnahmen von 25.000 Gästen zu verzichten oder 30.000, also ich habe das System noch nicht so ganz durchdrungen. Es ist schön, dass sich da Sponsoren gefunden haben, aber ich fürchte, so die Planerei in die nächsten Saisons sind dann doch. Aber Sabrina, Zahlen sind ja eh eher dein Ding.
Ja, ich wollte gerade sagen, also Düsseldorf ist ja eigentlich ganz gut besucht, wenn man so möchte. Aber die haben halt ein riesengroßes Stadion mit 54.000 Plätzen. Und sind dann eben doch nur zur Hälfte ausgelastet. Und ich glaube, daran hat sich der Verein gestört, weil es auch eben wahrscheinlich die Stimmung ein bisschen hemmt und die Identifikation der Stadt mit dem Verein, wenn es eben nur so die Hälfte der Besucher, was das Stadion eigentlich hat, zieht. Ich finde, diese 45 Millionen Euro, die dafür angesetzt worden sind, für die 5 Jahre von diesen 4 Partnern, die werden halt nicht reichen. Und je tiefer man in die Ligen geht, also da reicht ja schon mal ein Sprung in die dritte Liga, für einen Drittligisten ist das halt absolut gar nicht umsetzbar, weil der Drittligist, für den ist der größte Baustein ja die Zuschauereinnahmen im Stadion. Und der würde ohne diese gar nicht über die Runden kommen. Ich frage mich zudem, was haben diese Sponsoren im Hinterkopf? Weil es sind ja keine Wohltäter. Sie werden ja irgendeinen Effekt erwarten. Was mich dann auch noch stört, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass das Stadion ja in städtischer Hand ist und die Stadt schon angekündigt hat, dann auf die Stadioneinnahmen an diesen Spieltagen zu verzichten. Wiederum wird dafür dann also Steuergeld freigesetzt, um dieses Fußballspielen auf Profi-Ebene in der DFL-Struktur zu ermöglichen. Stört mich ungemein. Und dann ist natürlich auch die Frage, also warum dann nicht das ganze Stadion? Warum nicht dann auch die Business-Seats, liebe Freunde von Fortuna Düsseldorf? Auf die Einnahmen offensichtlich können und wollen sie nicht verzichten. Aber sie wollen vielleicht darauf verzichten, eine geballte Ultrastruktur zu haben, weil angenommen, sie steigen doch auf, spielen dann irgendwann gegen Bayern München in 3 Jahren und haben dann gesagt, okay, jeder kann sich darauf bewerben. Finde ich irgendwie komisch, weil du dann vielleicht nicht die Leute im Stadion hast, die die Fortuna mit vollem Herzen unterstützen.
Das sind tatsächlich auch alle Punkte, die ich für mich persönlich an dieser Thematik habe. Also als das aufkam, dachte ich mir erstmal so, wie zur Hölle will man das finanzieren? Dann habe ich mir die Zuschauerzahlen bei Fortuna Düsseldorf angeguckt. Wie du schon gesagt hast, das Stadion ist zur Hälfte ausgelastet. Das ist natürlich ein Stimmungsthema, das ist aber auch ein Bewirtungsthema quasi, weil du das natürlich trotzdem in vollem Umfang, also für alle 51.000, 52.000 Plätze quasi normalerweise bewirten musst, wenn du es aufmachst, wenn du ein Spiel durchführst. Ich finde, die Aktion ist auch für mich keine Revolution, aber es ist irgendwie ein ganz geschickter Move aus etwas Negativem, nämlich einem halb besetzten Stadion bei einem etablierten Fußballclub etwas sehr Positives zu machen, nämlich einen Fußballclub, der sich um alle kümmert und der an alle denkt. Das ist natürlich auch von den Sponsoren sehr, sehr clever gemacht, denn bevor sie irgendwo in diesem Stadion die dritte Werbebande neben irgendwie einem anderen Partner haben, sind sie jetzt natürlich von dran als Wohltäter, als Leute, die den Fußball für jedermann ermöglichen und so weiter und so fort. Also der Werbeeffekt und die positive Besetzung des Themas ist natürlich unglaublich. Ich glaube aber, es wird schwierig an zwei Stellen, nämlich wenn es darum geht, sich um Tickets zu bewerben. Also man hat ja gesagt, man will das auch für Ultras ermöglichen und so weiter und so fort. Das musst du erstmal technisch umgesetzt kriegen, dass dann wirklich die richtigen Leute da die Tickets kriegen für die richtige Position und dann da nicht irgendwelche Neulinge bei dir in der Kurve stehen. Das kommt nämlich intern auch nicht gut an. Und das zweite Thema ist, wo es, glaube ich, schwierig wird, falls man nach den 3 Spielen oder dass man noch 6 Spiele oder 9 Spiele draus werden, wenn man dann sagt, wir gehen vielleicht doch wieder zurück zu unseren alten Ticketpreisen, dann kann dir das Ding aber voll Karacho auf die Füße fallen. Aber für den Moment ist es natürlich schon clever, jetzt wieder 51, korrigiere mich bitte, wie viele Menschen passen in dieses Stadion? 51.000?
54.000.
Das Stadion wieder vermeintlich voll zu haben. Denn wenn die Leute nichts für den Eintritt bezahlen, dann trinken sie vielleicht das eine Bier mehr, essen die eine Bratwurst mehr, holen sich da nochmal Popcorn oder irgendwas. Und am Ende hast du wahrscheinlich mehr Einnahmen, als wenn du die Hälfte dieses Stadions an Tickets verkaufst.
Aber ich finde halt den Punkt, den du genannt hast, gut, weil wenn sie es jetzt wirklich über die 5 Jahre ziehen und dann vielleicht auch über 2, 3 Saisons 100% nur über Losungen rausgeht, kann das dann schon sein, dass wenn du es wieder umstellst, dass du halt deine wahren Leute, die sich mit dir und deinem Fußballspiel identifizieren, irgendwie ja gar nicht mehr über die Dauer erreichst, weil die halt nur zu jedem 3. oder 4. Spiel kommen. Und das ist dann auch eine Gewöhnungssache. Und das kann dir dann halt schon passieren, dass sie dann auch nur noch zu jedem 3. und 4. Spiel kommen.
Und die Frage ist eben dieses Losding, ne? Ich spiele einmal Lotto und gewinne nicht. Naja, habe ich denn überhaupt noch Bock? Also selbst wenn mein Herz dafür brennt, also probiere ich es 2, 3 Spieltage, dann hatte ich die Saison, in der nur diese 3 Möglichkeiten sind, kein Glück. Ja, na denn.
Fakt ist es auf jeden Fall, dass das einen Nerv der Zeit getroffen hat. Denn jeder Mensch diskutiert irgendwie darüber, dass alles teurer wird und es immer weniger erschwinglich wird, sich in Anführungsstrichen Luxusgüter wie Urlaube, wie Reisen, wie eben Eintritte zu Konzerten oder Fußballspielen zu leisten. Jeder Mensch hat gerade dieses Gefühl und das ist ja auch tatsächlich so. Und da hat Fortuna Düsseldorf halt wirklich in die Kerbe reingeschlagen. Und deswegen zahlt das, glaube ich, einfach voll auf sie ein für den Moment. Aber
war ja sogar eine Tagesschau-Meldung gestern um 20 Uhr. Und ich finde, das muss man auch erstmal schaffen als Fortuna Düsseldorf.
Ja, aber da bin ich echt gespannt, wie das angenommen wird und wie chaotisch das auch wird, wenn diese Anmelde-Losungsplattform online geht. Das Wird spannend. Anderes Thema, das für Furore gesorgt hat, ist ein drittliges, und zwar der FSV Zwickau. Darüber sollten wir auf jeden Fall mal reden. Bei denen läuft es ja im Moment gar nicht. Sportlich haben die Westsachsen 7 Punkte Rückstand in der dritten Liga zum ersten Nicht-Abstiegsplatz. Dann hat Ronny König im März sein Karriereende verkündet, zum Saisonende eigentlich. Aber jetzt steht wohl fest, er wird nie wieder auflaufen, weil er so starke Beschwerden hat, dass es einfach nicht mehr geht. Und dann kam am Wochenende noch das Spiel gegen Rot-Weiß Essen. Und damit hat der FSV Zwickau bundesweit für sehr, sehr negative Schlagzeilen gesorgt. Denn es kam zu einem Spielabbruch. Und zwar, weil ein Fan, wie sich mittlerweile herausstellte, ein sehr besonderer Fan, aber da komme ich gleich nochmal drauf, einen Becher zum Beginn der Halbzeit. Also die Halbzeit hat quasi begonnen, der Schiedsrichter hatte abgepfiffen, wollte in den Tunnel reingehen und dieser Fan hat den mit Bier gefüllten Becher ihm, man muss schon sagen, an den Kopf geschleudert.
Naja, er hat ihn, da muss man, finde ich, schon genau bleiben, er hat ihn die Flüssigkeit rübergekippt. Der Becher
ist... Du hast recht, das stimmt.
Und ich finde, das macht schon Unterschied.
Da sind wir ja schon mitten in der Diskussion drin. Erstmal ganz kurz für euch, wie habt ihr das mitbekommen, wie seht ihr das Thema grundsätzlich?
Also ich habe nur mitbekommen, Spielabbruch wegen Bierdusche. Aber dann musste ich leider während der Arbeit auch ein anderes Spiel gucken und hatte es halt bei uns im Programm nur immer in den Nachrichten drin. Aber so richtig kam es, glaube ich, auch erst die Tage drauf, wurde da genauer was noch, glaube ich, dann aufgeklärt. Aber irgendein Sponsor mochte sein eigenes Bier nicht oder so. Ich habe keine Ahnung.
Genau, also wie sich jetzt mittlerweile herausstellte, war der Mann mit der Bierdusche quasi, ein Sponsor, beziehungsweise jemand, der früher sogar im Präsidium des FSV Zwickau saß. Ihm persönlich droht jetzt natürlich Stadionverbot und auch eine Verurteilung wegen Körperverletzung. Und Sabrina, du schüttelst schon mit dem Kopf. Körperverletzung und ich nehme an, auch Spielabbruch war dir offenbar in der Situation zu viel?
Naja, also so spontan. Ich habe das gesehen und dachte mir so, dafür? Also dafür gibt es einen Spielabbruch und da bin ich, glaube ich, auch nicht die Einzige, weil zum Beispiel die Magenta-Leute haben auch ganz normal ihre Halbzeit weitergemacht. Die haben kurz darüber gesprochen, dass es diesen Vorfall gab und dann haben sie gesagt, oh, jetzt komm mal aufs Sportliche und guck mal, was in der zweiten Halbzeit. Also da hat offensichtlich in dem Moment keiner im Stadion damit gerechnet, dass dieser Schiedsrichter sich für diesen drastischen Schritt entscheidet. So, und der ist halt super drastisch. Es gibt von Schiedsrichtern verschiedene Meinungen dazu, aber eigentlich gehen alle in eine Richtung. Florian Mayer hat geschrieben, mit diesem höchst respektlosen Übergriff ist eine Grenze sehr deutlich überschritten worden. Dies ist ein Angriff gegen einen Menschen, gegen den Schiedsrichter und gegen grundlegende Werthaltungen nicht nur des Fußballs. Thorsten Kienhöfer hat geschrieben, völlig richtig, es ist eine Tätlichkeit gegen das Schiri-Team. Da kann es keine zwei Meinungen geben. Und Patrick Ittrich hat geschrieben, unfassbar, wie wir Schiris behandelt werden. Spielabbruch alternativlos. Alles Gute, Nicolas Winter. Bin sprachlos.
Also ist es quasi ein Exempel, das statuiert wird?
Ich glaube in diesem Fall ehrlicherweise schon. Und es wird für Zwickau natürlich ein extrem teures Exempel, weil ich glaube, dass sie durch den Punktabzug, den sie jetzt entgegennehmen müssen, das regelt ja Paragraph 18 Nummer 4, der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB, nämlich trifft eine Mannschaft oder ihren Verein ein Verschulden an einem Spielabbruch, ist das Spiel dem Schuldigen mit 0-2 Toren für verloren, dem Unschuldigen mit 2-0 Toren für gewonnen zu werden. Das heißt also, Essen wird dieses Spiel gewinnen am grünen Tisch, Zwickau wird dieses Spiel verlieren am grünen Tisch. Dazu werden sie noch eine Geldstrafe bis zu 100.000 Euro hinnehmen müssen. Ich glaube, die wird auch groß ausfallen, weil Zwickau eben nicht dafür gesorgt hat, dass der Schiedsrichter, und das ist etwas, was ich dem Verein wirklich anhefte, geschützt in die Kabine geleitet wird.
Und dabei ist es so einfach.
Ja, weil ich habe mir halt auch sagen lassen von Leuten, die das Spiel intensiv verfolgt haben und auch im Stadion waren, dass die Stimmung schon sehr aufgeheizt war, der Schiedsrichter auch länger wohl auf dem Rasen tatsächlich gestanden hat und gewartet hat, weil er eben auch gemerkt hat, dass aufgrund seiner gravierenden Fehlentscheidung, muss man auch dazu sagen, diese Fanmasse natürlich bei Zwickau ziemlich erregt ist und da auch schon sehr viele verbale Schimpfworte entgegen des Schiedsrichters flogen. Und dann hätte einfach Zwickau in dem Moment schlau sein müssen, schalten müssen, Schirme holen müssen und gut ist, weil sie haben ja leider keinen Spielertunnel, also hätten sie es einfach mit Schirm machen müssen. Und dann hätte der Schiedsrichter auch gar keine glaube ich, Brandbeite gehabt, irgendwie in dieser Entscheidungsgewalt, was er jetzt nun macht, weil das Spiel abzubrechen, in dem Fall hätte er, glaube ich, sich nicht wagen können, denn er wurde ja, so gut es geht, von Zwickau geschützt, wenn er sie denn Schirme eingesetzt hätten, haben sie aber leider nicht.
Jetzt ist die Sache natürlich irgendwie an zwei Stellen ein bisschen prekär, würde ich sagen. Das eine ist, es gibt ja immer wieder irgendwelche Vorfälle oder auch Tätigkeiten gegen Schiedsrichter, die natürlich immer eine absolute Grenze überschreiten. In den allermeisten Fällen finden die aber meines Wissensstandes nach vor Fanblöcken statt. Also vor Kurven, wo man dann natürlich reinguckt und sagt, oh, da haben sich aber wieder die Szenen nicht benommen. Jetzt hat das in Zwickau auf der Haupttribüne stattgefunden, wo ja schon eher, ich sag jetzt mal, die gemäßigteren Fans normalerweise zu finden sind. Auch dort ist also mittlerweile so ein Aggressionslevel, dass jemand, der, gut, wenn er Sponsor war, muss er wahrscheinlich irgendwie ein Unternehmen haben, ein Unternehmen leiten, ein Unternehmen führen, dass der halt komplett die Kontrolle verliert. Also das ist ja auch eine neue Ebene. Und was man aber auch nicht außer Acht lassen darf, und da haben Sabrina und ich uns jetzt schon in den letzten Tagen immer mal wieder Artikel hin und her geschickt, der Schiedsrichter ist natürlich auch jemand, der durchaus polarisiert. Ich glaube, ihr erinnert euch alle an die rote Karte von Clemens Fandrich von Erzgebirge Aue in der letzten Saison, die dann mit einer Strafe von 7 Monaten wegen vermeintlichen Spuckens belegt werden sollte. Der Schiedsrichter war damals auch dieser Nicolas Winter. Und dann gab es vor allzu nicht allzu langer Zeit ein Interview von Sebastian Rode, wo er sich auch über einen Schiedsrichter beschwert hat und damals sagte, ich kannte den vierten Offiziellen schon, der hat im Sommer bei uns die Regelschulung gemacht, der kam ziemlich arrogant rüber. Ich glaube, der Wortlaut ist euch noch so ein bisschen im Kopf. Auch das war Nicolas Winter. Also durchaus jemand, der, ich sag mal, auch medial schon aufgefallen ist und natürlich jetzt wieder da ist.
Und es gibt halt noch ein Spiel, wo es auch einen Abbruch gab. Duisburg gegen Osnabrück. Der Vorwurf damals, ja, rassistische Beleidigungen gegen Aaron Opoku. Dieser Tatverdacht wurde niemals bewiesen. Staatsanwaltschaft, Polizei haben Ermittlungen eingestellt. Es gab absolut keine Affenlaute im Stadion. Und dieser Ausdruck, du Affe, kannst doch nicht mal Ecken schießen, galt nicht Opoku, sondern einem anderen Spieler. Und deswegen hat er ja damals auch das Spiel dort Duisburg gegen Osnabrück abgebrochen.
Also ich glaube, die allermeisten Schiedsrichter haben wahrscheinlich nicht 2 Spielabbrüche in den deutschen Profiligen in ihrer Vita. Also durchaus eine besondere Situation für den FSV Zwickau zum deutlich schlechtesten Zeitpunkt, den es überhaupt geben kann. 7 Punkte Rückstand, dann jetzt wahrscheinlich noch die finanzielle Misere in einem Club, der sowieso schon nicht die großen finanziellen Möglichkeiten hat. Das wird schwierig für den FSV.
Ja, wo willst du noch Punkte? Und die haben noch 5 Spiele, 3 davon Osnabrück, Mannheim, Dresden. Also ich glaube, Zwickau, und das wissen sie auch selber, also man hätte nur noch in die Gesichter da gucken müssen. Meine Ronny Thielemann, der tat mir so leid an diesem Wochenende, wie er da stand und, glaube ich, das alles, was da gerade abgeht, überhaupt gar nicht fassen kann. Ja, das ist unglaublich.
Habt ihr noch ein Thema, was euch in dieser Fußballwoche schmunzeln lassen hat, bewegt hat, mitgenommen hat?
Ich habe so ein Bild heute, mit dem bin ich morgens aufgeweckt worden. Erling Haaland mit wehender, blonder Wallemiene. Da ist ihm wohl das Zopfband gerissen. Das dachte ich, ja, guck mal, damit beschäftigt sich also die Sportpresse. Ein Mann verliert sein Gummiband und weht über den Platz. Dabei gibt es doch so viel traurigere, deprimierendere Geschehnisse jetzt dann so, wenn wir mal auf den kommenden Spieltag gucken. Also wir alle hatten doch irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, wenn Paul Dardai bei Hertha zum 3. Mal auftaucht, dass doch dann ein Impuls und so weiter. Und Sabrina, wir hatten beide, glaube ich, noch geschrieben, so einen Punkt hätten wir doch durchaus irgendwie für möglich gehalten haben. Aber geil, jetzt macht Hertha wieder genau das, was sie am allerbesten können. Sie werden am Sonntag zum Aufbauspiel für die Bayern am Start sein und wieder die Haut hinhalten, weil sie es einfach nicht gebacken kriegen, als eine Mannschaft irgendwie mal auf dem Platz zu stehen. Und dann nützt es auch gar nichts. Ich habe kurz Herzen in den Augen gehabt. Es war ein kurzes Aufflammen, als ich gehört habe, dass Jonny Sverrisson zurückgeholt wurde als Fahnenträger und auch als Impulsgeber. Das ist einer meiner allerliebsten Hertha-Spieler. Ja, aber es wird wohl alles nichts nützen. Oder habt ihr irgendwelche hoffnungsvollen Dinge, dass man
sagen kann, Mensch... Also ganz im Ernst, Annie, dass die gegen Mainz verlieren, Bayern München. Und zwar so, auf diese Art und Weise, hätte ich, also ich hätte nichts darauf gewettet. Nichts, gar nichts. Nichts,
aber...
Und
aber
ich finde, genau das muss der Hertha Mut machen.
Nee, weil jetzt sind die so sackig und
ja, aber Annie, also ganz im Ernst, man hätte doch auch davor denken können, boah, jetzt sind die so sackig, weißt du so, und oh, und jetzt hier mit dem Champions League aus und keine, jetzt werden sie richtig Wut haben. Nix zu sehen davon.
Nee, aber mich hat das Spiel der Bayern gegen Mainz hat mich wirklich auch so ein bisschen an Hertha erinnert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so dieses lustlose, fantasielose Umhergestehe auf dem Platz zum Beispiel, das kann eigentlich nur Hertha, das kann sonst keine andere Bundesligamannschaft. Da hat selbst Schalke mehr Bums hinter. So haben die Bayern ausgesehen. Aber ich fürchte, dass sie sich jetzt dann am Sonntag eines Besseren besinnen werden. Ich habe da absolut überhaupt gar keine Hoffnung. Wenn ich jetzt schon sehe, dass Paul Dardai hat, wann war es denn, vorgestern oder so beim Training, hat er irgendwie 7 Spieler mit ins Profitraining geholt. Die sind 18 bzw. 19 Jahre alt. Ja, ich bin echt Fanin von der Nachwuchsabteilung von Hertha. Aber du kannst doch zu Bayern München nicht irgendwie einen 18-jährigen Pibel mitschleppen und sagen, ich habe keine Angst, dich da mal auflaufen zu lassen als Trainer. Das geht doch nicht. Helft mir doch mal. Was machen die denn?
Aber also ich glaube auch, dass Hertha total richtig auf den Arsch bekommt. Aber wie gesagt, ich hätte es auch von Mainz ehrlicherweise erwartet, dass sie richtig auf den Arsch bekommen. Und sie haben einfach die Bayern verprügelt und zwar dreifach. Insofern, nee, es ist alles, unter Thomas Tuchel ist alles möglich. Ich halte mich jetzt komplett zurück. Thomas Tuchel macht auch Paul Dardai glücklich, sage ich dir. Auch das.
Also am 28.08.2021. Ja, da hat Hertha das letzte Mal in München gespielt, 5-0 verloren. Ich meine, gut, 91 sind wir auch mit dem 7-3 schon nach Hause gefahren, ja, aber ich weiß nicht, kann man jetzt echt wirklich so spielen, dass man sagt, ich hau jetzt da wirklich die Peoples mal in so ein Spiel rein und hoffe, dass die irgendwie so geil provozieren, und zwar die Kollegen De Ligt zum Beispiel oder Goretzka oder Kimmich oder Sané, damit die dann einfach mal nicht weiterspielen können. Das kann ja auch nicht die Strategie sein. Und man kann auch jetzt irgendwie nicht hoffen, dass ein Choupo-Moting weiter ausfallen wird mit seinem Knie. Das kann auch keine Strategie sein, um in München zu Erfolg zu kommen. Ich meine, wir haben bei Hertha nicht eine Type im Kader, die sich dieser Urgewalt in den Weg stellen könnte.
Ich meine, ja, aber sind wir mal ehrlich, also Hertha gewinnt nicht, falls sie gewinnen sollten. Weil diese 0,0001%ige Wahrscheinlichkeit eintrifft, gewinnt Hertha ja nicht, weil Hertha irgendeinen Plan hat oder irgendeine Stärke hat oder irgendeine Taktik hat, die dort überzeugt.
Hertha nur, wenn die Bayern so scheiße sind, oder
was? Genau, Hertha gewinnt ja nur, weil Bayern München sich intern selbst zerlegt. Und nur deswegen würde Hertha überhaupt eine Chance haben, dort zu gewinnen. Anders hätten sie die nicht.
Ich meine, wir haben, wann war es denn, am 25. Februar das letzte Mal gewonnen gegen Augsburg. Insgesamt in diesem Spiel, in dieser Saison, in dieser gesamten Saison, 5 Siege nur eingefahren. 2 davon übrigens gegen Augsburg. 5 Siege übrigens genau wie Schalke in dieser Saison. 5 Siege. Und da sind wir wieder bei dem, was ich schon zu Beginn der Saison gesagt habe. Absteigen werden Hertha und Schalke. So, und deswegen bin ich deprimiert. Ich dachte, ihr könnt mich noch ein bisschen besser
aufpassen. Ich habe noch was Positives zum Abschluss.
Ja.
Und zwar finde ich es irgendwie schön, dass wir heute aufzeichnen am sogenannten Goals Day. Ja, Sabrina und ich haben uns schon drüber unterhalten. Heute ist ja, ihr lacht, ey, das ist wirklich, noch nie war der Goals Day so präsent in meiner Lebenswelt. Also, wer das nicht kennt, es gibt diesen Zukunftstag, also Mädchen- und Jungen-Zukunftstag. Also, es gibt den Girls- und Boys Day, in dem beide Geschlechter in Berufe reingucken können, die im jeweiligen Geschlecht unterbesetzt sind, also unter 40% ja, Arbeitnehmerinnen in diesem Beruf gibt. Und irgendwie ist es doch schön, dass wir hier mit unserem Frauen-Podcast heute am Girls Day am Start ja. sind.
So, das sind die kleinen Dinge. Und es gab auch schon gute Auswirkungen. Es gibt prozentual mittlerweile in der Ausbildung mehr Landwirtinnen als noch vor 10 Jahren und mehr Friseure als noch vor 10 Jahren.
Jetzt musst du nur noch der Fußball ein bisschen nachziehen. Ich meine, Frauenfußball an sich funktioniert ja, aber...
Sachsen-Anhalt übrigens. Hast du es nicht mitbekommen?
Nee, siehst du, guck, jetzt kommt hier auch ein neues Thema. Los, her damit.
Sachsen-Anhalt öffnet für Frauen auf Verbandsebene die Mannschaften.
Was jetzt heißt das?
Frauen können jetzt auch bei Herrenmannschaften mitspielen.
Stark.
Gemischte Teams.
Ja, aber funktioniert denn das? Also,
Christian Tietz wurde heute auf der Pressekonferenz, weil ich bin ja am Samstag gegen den HSV, überschlage mich selber vor meiner Herrlichkeit, gegen den HSV, ich freue mich schon sehr darauf, Christian Tietz wurde gefragt, welche Frau er denn integrieren würde in sein Team, aber er konnte leider keine benennen. Ich hätte jetzt so an Alex Popp oder Alex Morgan oder Megan Rapinoe gedacht oder so, also die hätte ich benannt an seiner Stelle. Aber ja, tatsächlich, Sachsen-Anhalt macht den Weg jetzt frei, dass eben auch in reine Männerteams jetzt auch Frauen rein können und dort tatsächlich mitspielen können, solange sie halt vom Trainer aufgestellt werden.
Ich fände schon ganz funky, wenn sich mal irgendwie einer finden würde, der für uns die Frauen-WM überträgt oder so. Also nur so am... Weil die Einschaltquoten waren doch gar nicht so schlecht.
Das wäre doch auch ein geiler PR-Coup gewesen am Girls Day, wenn sich heute einfach mal ein Sender bekannt hätte und sagt, hier übrigens, ja, Freunde der Nacht.
Wir machen das.
Wir machen das. So.
Ja.
Sollten wir uns einfach mal fragen. So.
Es ist halt ein weiter Weg, aber solange wir zusammenhalten und den zusammen gehen, ist doch gut.
Vielleicht sollte sich das Fußball-Podcast um die Rechte bewerben.
Ja, vielleicht finden wir ein paar Partner und Sponsoren.
So, frag einfach mal Fortuna Düsseldorf, ob sie nicht irgendwelche Leute benennen können, die uns unterstützen, und wir wollen die Frauen-WM übertragen.
Okay, ihr Lieben, danke euch fürs Zuhören, danke euch da draußen auch fürs Zuhören. Ich wünsche euch ein schönes Fußballwochenende. Nanny, dir
ja, vielen Dank.
Viel Kraft.
In diesem Sinne. Wirklich, alles ist möglich mit Tuchel. Alles.
Ich dachte, du sagst, ey, Annie, guck's einfach nicht an. Schau es dir einfach nicht an.
Das spielt ja keine Rolle, ob ich es gucke oder nicht. Ich weiß, dass ich hinterher so oder so wieder gestraft werde, weil ich doch einfach nicht aufhören kann, Optimistin zu sein. Das ist einfach so. Und dann denke ich immer so, jetzt hast du wieder so gehofft und du hast es doch besser gewusst. Bauch sei still, hör auf den Kopf.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Die Fußballwoche mit Das Fußball-Podcast. Mehr Insights bei Instagram @dasfußballpodcast.